willkommen zum Programm von Radio Prag. Wir beginnen Ihnen unsere heutige Sendung mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der hinter uns liegenden Woche. Die Tschechische Republik stimmte am Montag als eines von fünf Ländern gegen eine Resolution der UN-Menschenrechtskommission, in der Israel für das massenhafte Töten von Palästinensern verurteilt und zur Beendigung seiner Militäraktion im Westjordanland aufgefordert wird. Als Grund für die Ablehnung wurde die Unausgewogenheit der Resolution genannt, in der nur Israel verurteilt, die palästinensische Seite hingegen nicht zur Beendigung der terroristischen Aktionen aufgefordert werde. Der Vorsitzende des tschechischen Abgeordnetenhauses, Václav Klaus, hat sich am Montag entschieden gegen den Vorschlag der österreichischen Außenministerin ausgesprochen, demzufolge die Tschechische Republik den nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Sudetendeutschen eine symbolische Entschädigung gewähren sollte. Die Europäische Kommission hat am Montag in einem Bericht auf das fortschreitende Wachstum der tschechischen Wirtschaft hingewiesen. Weiter entschied die EU-Kommission, der tschechischen sowie der slowakischen Republik vorgezogene Finanzhilfen aus dem Agrarhilfeprogramm SAPA zu gewähren. Ein Sprecher der Kommission würdigte dies als einen bedeutenden Schritt, der zeige, dass beide Länder Strukturen geschaffen hätten, die eine verlässliche Nutzung der EU-Gelder gewährleisten würden. Im Rahmen seines viertägigen Russlandbesuchs unterzeichnete Premier Miloš Zeman am Dienstag mit seinem russischen Amtskollegen ein Abkommen über die Tilgung der noch ausstehenden russischen Schulden gegenüber der Tschechischen Republik. Die Frage der russischen Schulden sei damit geklärt, äußerte Zeman nach dem Treffen. Am Schlusstag seines Russlandaufenthaltes kam Zeman am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen. In den gegenseitigen Gesprächen lobte Putin den Ausbau der tschechisch-russischen Handelsbeziehungen und machte deutlich, dass er im Streit um die sogenannten Beneš-Dekrete auf der Seite Tschechiens stände. Das Kabinett hat am Mittwoch den Bericht von Innenminister Stanislav Gross über den Kampf gegen die Korruption gebilligt. Als eine Methode in diesem Kampf wird künftig auch die gesteuerte Provokation in Erwägung gezogen. Nach einem 77-tägigen Hungerstreik ist ein 36-jähriger Häftling im Prager Gefängniskrankenhaus gestorben. Der Mann hatte mit der Nahrungsverweigerung gegen seine Verurteilung wegen Erpressung und anderer Straftaten protestiert und eine Zwangsernährung abgelehnt. Premier Miloš Zeman ist am Donnerstag in der weißrussischen Hauptstadt mit Vertretern der wichtigsten oppositionellen Parteien zusammengetroffen. Er betonte, dass er nicht als tschechischer Premier, sondern als Vorsitzender des Ausschusses für Frieden, Demokratie und Menschenrechte der Sozialistischen Internationale gekommen sei und sich nicht in die innenpolitischen Angelegenheiten Weißrusslands einmischen wollen. Im Computerzentrum des Gebäudes des tschechischen Rundfunks ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Der Sendebetrieb konnte ohne größere Einschränkungen fortgesetzt werden. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Im Rahmen des internationalen Kampfs gegen den Terrorismus wird die Tschechische Republik ein Feldlazarett nach Afghanistan entsenden. Darüber entschied der tschechische Senat am Donnerstag. Die gemeinsame Erklärung der tschechischen Parlamentsparteien zu den Beneš-Dekreten ist fertig. Auf ihren Wortlaut einigten sich am Freitag die fünf Parteivorsitzenden. Das Dokument soll die tschechischen Bürger beruhigen, welche durch deutsche und österreichische Besitzforderungen beunruhigt sind und zudem dem Ausland zeigen, dass die Dekrete nicht mehr angewandt werden. Über den noch unveröffentlichten Text werden nun die Parteien diskutieren. Soweit die Wochenschau.
Seit Wochen sind die sogenannten Beneš-Dekrete in Tschechien in aller Munde. Wenig ist jedoch bekannt, dass nicht nur die Angehörigen der deutschen Minderheit, sondern auch viele Tschechen von ihnen nach 1945 betroffen waren. Näheres erfahren Sie nun von Silja Schultheiß und Robert Schuster in einer weiteren Folge unserer Sendereihe Schauplatz.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Bereits seit Wochen wird in Tschechien über die sogenannten Beneš-Dekrete heftig diskutiert, welche nach 1945 die Enteignung der deutschen Minderheit in der damaligen Tschechoslowakei zur Folge hatten. Obwohl natürlich der überwiegende Teil der damals Enteigneten das Land verlassen musste und heute in Deutschland oder Österreich lebt, wurden in diese Konfiskation ebenfalls Angehörige der deutschen Minderheit mit einbezogen, die nach dem Krieg in der Tschechoslowakei bleiben durften. Nach der Wende von 1989, als der sogenannte Restitutionsprozess, das heißt die Rückgabe dieses Eigentums, eingeleitet wurde, waren jedoch die Angehörigen der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik ausgenommen. Nur wenige von ihnen stritten jedoch um ihr Eigentum von einst. Prominentestes Beispiel dafür ist wohl der Unternehmer Rudolf Dreitaler aus Liberec, dem früheren Reichenberg. Bei seinem Ziel, jene Häuser zurückzubekommen, welche seinen Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurden, ging Dreitaler von der Bezirks- über die Kreisebene durch alle Gerichtsinstanzen und sein Fall landete schließlich 1994 vor dem tschechischen Verfassungsgericht. Vertreten wurde damals Dreitaler durch den Rechtsanwalt Kolja Kubicek, der sich im Gespräch mit Radio Prag an die Ausgangslage seines Mandanten und des ganzen Falles zurückerinnert.
Ich habe im Jahre 94 eine Verfassungsklage gegen das Urteil des Landesgerichts im Reichenberg erhoben, welches damals entschieden hatte, das Eigentum eines Klienten könnte nicht restituiert werden, da es seinen Vorfahren auf der Grundlage der Benesch-Dekrete konfisziert worden war und das deshalb, weil seine Vorfahren Deutsche waren. Die Besonderheit des tschechischen Rechts ist, dass gleichzeitig mit der Verfassungsklage ein Antrag auf Kassation des Gesetzes, das Grundlage der Entscheidung des Gerichtes war und über dessen Verfassungsmäßigkeit Zweifel bestehen, gestellt werden kann. Ich habe diese Möglichkeit genutzt und gleichzeitig mit der Verfassungsklage einen Antrag auf Kassation des sogenannten Benesch-Dekreten, konkret zweier sogenannten Dekrete des Staatspräsidenten gestellt. Es handelte sich um die beiden Dekrete Nummer 33 und 108 aus dem Jahre 45.
Das zuerst erwähnte Dekret, welches im August 1945 erlassen wurde, hatte zur Folge, dass alle tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher Nationalität die Staatsbürgerschaft verloren hatten. Das zweite Dekret vom September gleichen Jahres führte wiederum zur Enteignung sämtlichen Eigentums von ehemaligen Bürgern deutscher Nationalität, denen dafür keine Entschädigung zustand. Der Vorstoß Dreitalers in der Sache der Aufhebung der Benesch-Dekrete schlug damals in Tschechien hohe Wellen. Würden diese Rechtsnormen aufgehoben werden, meinten viele Juristen, wäre damit nicht nur der ganze Restitutionsprozess ins Wanken geraten. Gefährdet wäre nämlich vor allem die sogenannte kleine Privatisierung, die gegen Ende des Jahres 1994 zu mehr als zwei Dritteln abgeschlossen war und in deren Rahmen vom Staat zum Beispiel Immobilien verkauft wurden, in denen sich Geschäfte und andere kleine Unternehmen befanden. Vor allem im Grenzgebiet mit Deutschland und Österreich, also im früheren Siedlungsgebiet der deutschen Minderheit, handelte es sich somit fast ausschließlich um den Verkauf enteigneten Eigentums. Wie haben damals die Richter in der Sache der Benesch-Dekrete entschieden, fragte Radio Prag Anwalt Kolja Kubicek.
Ergebnis der Verhandlung des Verfassungsgerichts könnte entweder die Abschaffung der Dekrete als Rechtsnorm, die in Widerspruch zur Verfassung steht, oder die Ablehnung des Antrags sein. In der Praxis stand jedoch Folgendes zur Beurteilung. Erstens, ob die Benesch-Dekrete als verfassungswidrig und von einem nicht berechtigten Person erlassene Gesetze von Anfang an unwirksam waren. Oder zweitens, die Feststellung, dass die Dekrete aus besonderen Nachkriegsgründen zu ihrer Zeit gegolten hatten, aber ihre Gültigkeit mit dem Erlass der neuen Verfassung im Jahre 91 verloren haben, da sie in Widerspruch zu ihr stehen. Oder drittens, zu entscheiden, dass die Dekrete Bestandteil des tschechoslowakischen Rechts sind und bleiben.
Das Verfassungsgericht hat sich dann laut Kubicek für die dritte Möglichkeit entschieden und erklärt, die Dekrete des Präsidenten Benesch seien geltendes Recht und blieben es auch. Die sich aus diesen Rechtsnormen ergebenden Folgen für die Mitglieder des deutschen Volkes oder für Personen, die dafür gehalten werden konnten, sei gemäß der Auffassung der Verfassungsrichter eine gerechte Kollektivstrafe für die Zugehörigkeit zu einem Volk, das in der Zeit zwischen 1938 und 1945 ein diktatorisches Regime unterstützt habe. Diese Ausführungen dienten als Grundlage der Urteilsbegründung, womit das Verfassungsgericht eindeutig die Aufhebung der Dekrete ablehnte.
Für Rudolf Dreitaler selbst war jedoch der fast 7 Jahre dauernde Rechtsstreit nicht ganz umsonst gewesen. Obwohl die von ihm in Frage gestellten Benesch-Dekrete vom Plenum des Verfassungsgerichts nicht aufgehoben wurden, kam ein Senat des Gerichts zum Schluss, dass bei der Enteignung des Hauses von Dreitalers Eltern im Widerspruch selbst zur damaligen Gesetzeslage vorgegangen wurde und der Enteignungsbeschluss somit von Beginn an ungültig war. Auf andere, von Dreitaler ebenfalls ins Spiel gebrachten Rückgabeforderungen hatte somit die Feststellung im besagten Fall keinen Einfluss.
doch zurück zur aktuellen Diskussion um die Dekrete. Radio Prag fragte Anwalt Kubitschek, ob er im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Debatte eine Art Genugtuung empfinde, denn schließlich war er es, der mit seiner Klage vor dem tschechischen Verfassungsgericht die Sache in einer Zeit ins Rollen brachte, wo das Thema Beneš-Dekrete als weitgehend tabu galt.
Ich empfinde keinerlei Befriedigung darüber, dass im Moment über die mögliche Abschaffung der Beneš-Dekrete diskutiert wird, das heißt, dass nun über die Sache diskutiert wird, die ich schon vor 8 Jahren zur Diskussion gestellt hatte. Im Gegenteil, empfinde ich Verbitterung darüber, dass die politische Spitze und die politischen Kräfte in der Tschechischen Republik in den 10 Jahren seit dem Fall des Kommunismus keine Möglichkeit gefunden haben, die Beneš-Dekrete aus dem tschechischen Rechtssystem zu entfernen und es damit mit dem Rechtssystem der Europäischen Union in Einklang zu bringen.
Anwalt Kubitschek meint, dass diese Frage noch vor dem Beitritt Tschechiens gelöst werden muss, denn er könne sich nicht vorstellen, dass die Tschechische Republik sonst Mitglied der Gemeinschaft werden könne. So zu tun, als ob der gegenwärtige Stand aufrechtgehalten werden könnte, das heißt, die Dekrete geltendes Recht sind, hält der Anwalt im Gespräch mit Radio Prag für unmöglich. Entweder müssten diese Normen aufgehoben werden oder tatsächlich für ungültig erklärt werden, meinte Kubitschek. Zudem werde laut dem Anwalt bei der gegenwärtigen Diskussion ein wichtiger Aspekt aus den Augen verloren und, wie er meint, fast verdrängt.
Es ist notwendig, daran zu erinnern, dass die Beneš-Dekrete im Ganzen nicht nur die deutschsprachige, sondern auch die tschechische Bevölkerung der damaligen Tschechoslowakischen Republik betroffen haben. Nur selten wird die Tatsache hervorgehoben, dass die überwiegende Mehrheit der sogenannten Beneš-Dekrete, die die Eigentumsverhältnisse betreffen, nicht die deutsche, sondern die tschechische Bevölkerung betroffen hat. In dem kurzen Zeitraum der 5 Nachkriegsmonate wurde mit Hilfe der Beneš-Dekrete alles Eigentum von mittelständischen und großen Firmen auf dem Gebiet der ehemaligen Tschechischen Republik enteignet. Fern wurden gleichzeitig auch Banken, Bergwerke, Wasser- und Energieversorgung sowie mittelgrößer bis größer Grundbesitz verstaatlicht, das heißt alles, was irgendeinen mehr als geringfügigen Wert und Bedeutung für die Wirtschaft im Staat hatte. Bei nichtdeutschen Personen sollte die Enteignung gegen Entschädigung erfolgen. In der Praxis ist das Eigentum zwar enteignet, die Entschädigung aber nie oder nur symbolisch geleistet worden.
Nach der Wende, als mit der Rückgabe des enteigneten Eigentums begonnen wurde, wurde mit dem 25. Februar 1948, also dem Tag der offiziellen kommunistischen Machtergreifung, eine Art Grenze für mögliche Rückgabeansprüche gezogen. Eigentum, welches also zuvor, auch aufgrund der Beneš-Dekrete, konfisziert wurde, blieb somit von Beginn an vom tschechischen Restitutionsprozess ausgeschlossen. Dieser Umstand wurde schon damals von vielen Juristen bemängelt und die besagte Grenzziehung als willkürlich bezeichnet. Zu den Kritikern dieser Regelung gehörte nicht erst seit seiner Vertretung der Forderungen Rudolf Dreitalers auch Rechtsanwalt Kubitschek.
Nach dem Fall des Kommunismus haben die neuen Machthaber die Fiktion geschaffen, zur rechtswidrigen Enteignung in der Tschechischen Republik durch das ehemalige Regime sei erst im Jahre 48, das heißt nach der formellen Machtübernahme durch die Kommunisten gekommen. Alle nach 91 erlassenen Gesetze, die sich mit der Rückgabe von enteignetem Eigentum befassen, haben lediglich die Rückgabe von nach 48 enteignetem Eigentum geregelt. Das heißt, sie haben die Rückgabe von in den Jahren 45 bis 48 enteignetem Eigentum, also desjenigen, das die Grundlage des nationalen Wirtschafts gebildet hat, nicht geregelt. Auch darin kann man einen Grund für die Unwillen, die Beneš-Dekrete für ungültig zu erklären, sehen. Wären sie nämlich ungültig, würde sie die Frage nach dem durch sie konfiszierten Eigentum nicht nur bei den Deutschen, sondern vor allem bei Tschechen stellen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Schauplatzsendung angelangt. Vom Mikrofon verabschieden sich von Ihnen recht herzlich
Silvia Schulteis
und Robert Schuster.
Das Hohenkreuz oder vielleicht das Hahnenkreuz ist der Name einer Anthologie verschiedener deutschsprachiger Autoren aus dem Böhmerwald. Die groß angelegte Anthologie steht jedoch nicht als Buch zur Verfügung, sondern ist im Internet zu finden. Mehr erfahren Sie im heutigen Kultursalon, zu dem Sie nun Margareta Maurova und Olaf Barth begrüßen.
Studien und Medaillons über etwa 400 Autoren, Leseproben der deutschen Lyrik, lyrischen Prosaskizzen und weitere Dichtung in deutscher Originalfassung und in tschechischer Übersetzung, Abbildungen und Illustrationen, bibliografische Daten, Notizen und Erklärungen zu Dialektbegriffen. Dies und vieles mehr findet man unter http://platon.cbvk.cz/kniha/. Sollten Sie diese Adresse anklicken, öffnen sich vor Ihnen eine umfangreiche Datei mit dem Namen Zhonakreiz des Waldes Widerhall. Ihr Autor ist Jan Mareš, Leiter der regionalen Abteilung der staatlichen wissenschaftlichen Bibliothek in České Budějovice, Budweis, der sich sein ganzes Leben lang mit der Böhmerwald-Literatur befasst. Wie wurde aber dieses Interesse bei ihm geweckt?
Původní motivace tohoto práce byla citová, poněvadž já jsem ze Soběslavských
Blat. Die ursprüngliche Motivation für die Arbeit war eine Gefühlssache. Ich komme nämlich aus der Region mit dem Namen Soběslavská Blata. Das ist ein Gebiet, in dem die Dörfer aufblühen. Und als ich nach dem Krieg den Böhmerwald sah, so wie er nach dem Weggang seiner Bewohner aussah, ergriff mich etwas wie ein Trauma oder ein Schuldgefühl, das ich begleichen wollte. Ich glaube, dass es mittels der Personen am wirksamsten ist, die von hier weggegangen sind, die nach einer Feder griffen und ihre Beziehung zu dem zum Ausdruck brachten, was sie da verloren haben.
Was alles hat Jan Mareš für sein Werk zusammengetragen?
V tom souboru je asi 400 německy píšících autorů, kteří se Šumavy buď
dotýkají. In der Datei sind etwa 400 deutschschreibende Autoren, deren Lebensschicksal etwas mit dem Böhmerwald zu tun hat. Sie wurden dort geboren, wirkten oder starben dort, oder aber Autoren, in deren Schaffen der Böhmerwald ein Thema ist. Die Arbeit entstand ursprünglich als eine Poesieanthologie. Es standen darin nebeneinander deutsche Originalverse und deren Übersetzung ins Tschechische. Da die Poesie im Grunde unübersetzbar ist, führe ich die Originalfassung an. Außerdem kommen immer neue und neue Autoren dazu, die in ihren Prosawerken über den Böhmerwald schreiben. In diesem Fall führen wir aber keine deutsche Originalfassung an.
Die Angaben über einzelne Autoren sind durch eine Studie mit dem Titel »Was ist Böhmerwald-Literatur?« ergänzt. Und was ist die Böhmerwald-Literatur? Wer kann in diese Kategorie eingeordnet werden?
Ta práce nemá co do autorského fondu časové omezení, je to německá šumavská literatura, jak je...
Die Arbeit hat in Bezug auf den Fonds der Autoren keine Zeitgrenzen. Es handelt sich um deutsche Literatur aus dem Böhmerwald. Ich bemühe mich, diesen Terminus durchzusetzen. Denn wenn es die Prager deutsche Literatur und die mährische deutsche Literatur gibt, warum soll es keine deutsche Literatur des Böhmerwaldes mit Adalbert Stifter an der Spitze geben? Sie hat meiner Auffassung nach keine Grenzen, weil schon die Handschrift von Hohenfurth aus dem Mittelalter eigentlich einen Teil des deutschen Schaffens bildet. Es setzt sich über die Renaissance und den Barock fort. Dort gibt es zum Beispiel die Person von Theobald Höck im Dienst der Rosenberger. Weiter geht es über das 18. Jahrhundert, als die tschechische nationale Wiedergeburt mit der deutschen eng verbunden war. Und dann ging das 19. Jahrhundert mit seinen Nationalismen in das tragische 20. Jahrhundert über, das dieses Phänomen leider endgültig beendete. Es gibt hier also keine Zeitgrenzen. Ich denke sogar, dass auch die gegenwärtigsten Autoren dazugehören.
Jan Mareš zieht keine zeitlichen Grenzen. Wie war es aber mit den Qualitätskriterien bei der Auswahl der präsentierten Schriftsteller?
In Bezug auf das literarische Niveau mache ich zwischen einzelnen Schriftstellern keine Unterschiede. Ich habe auch jene Leute eingeordnet, die nur deswegen zu schreiben begannen, weil sie den Böhmerwald verlassen mussten. Es gibt Literaten, Intellektuelle und Wissenschaftler neben einfachen Leuten und Bauern, die sich an ihren Bauernhof erinnern.
Ein spezifisches Merkmal der deutschsprachigen Literatur aus dem Böhmerwald ist, dass sie häufig nicht in Hochsprache, sondern im Dialekt geschrieben wurde. und da der dortige Dialekt sehr schwierig zu verstehen ist, war die Arbeit damit nicht leicht.
Gerade der Dialekt war für mich am interessantesten. Natürlich war die Frage sehr problematisch, wie ihn ins Tschechische übersetzen. Er lässt sich nicht in eine tschechische Mundart überführen. Man kann ihn nur in das sozusagen normale Tschechisch übertragen, das heißt in eine Sprachform, in der auch einige Elemente der Umgangssprache bzw. Dialektelemente vorkommen können, aber eben nur einzelne Elemente und Ausschnitte. Ansonsten handelt es sich um die tschechische Umgangssprache. Es zog mich sehr an, in den Dialekt durchzudringen, weil darin das Gefühl verstärkt ist. Wenn man sich im Dialekt äußert, kehrt er doppelt so intensiv in seine Heimat zurück. Ein großer Verrat bei der Arbeit besteht darin, dass die Transkription des Dialektes sehr unterschiedlich ist. Einzelne Autoren unterscheiden sich in der schriftlichen Form sehr stark voneinander. Es gab natürlich mehrere Mundarten, je nach dem Ort. Die Mundartenkarte ist sehr kompliziert, aber dazu kommt immer noch die Transkription. Damit musste ich mich auseinandersetzen.
Die Datei kam in den Jahren 1990 bis 2000 zustande. Doch das Interesse für die Böhmerwald-Literatur reicht bei Jan Mareš wesentlich weiter zurück.
Es ist eine Frage von Jahrzehnten. Mit Stifter habe ich schon 1968 begonnen, als wir im Buchverlag Rouge eine dreibändige Auswahl aus den Erzählungen von Adalbert Stifter in der Übersetzung von Anna Siebenscheinova herausgegeben haben. Ich arbeitete dort damals als Redakteur. Ich empfand es jedoch als eine Schuld, deren Begleichung fortgesetzt werden sollte. Dies gelang mir erst nach November 1989.
Jan Mareš hat sich mit den Werken von einigen hundert Autoren bekannt gemacht. Hat er darunter seinen persönlichen Lieblingsdichter gefunden?
Natürlich Adalbert Stifter. Meine Arbeit ist eigentlich seine Schuld. Sein Bild des Böhmerwaldes als eines menschlichen Werkes, nicht nur eines Naturwerkes, ist unendlich. Und es werden immer neue Generationen dazu zurückkehren. Er schuf das Bild einer Landschaft, die sich so stark veränderte, dass sie nur noch in der Literatur erhalten bleibt. Mein Ehrgeiz war es jedoch, auch die einfachsten Autoren zu zeigen, die sich übrigens auch zu Stifter bekennen, aber auch solche vergessene und auch problematische Typen wie etwa Hans Watzlik. Es gibt eine ganze Reihe von Autoren. Ich möchte zum Beispiel Franz Lepper nennen, in dessen Haus in Budweis sich heute ein Literaturcafé befindet. Oder Leo Hans Malli, dessen Grab in Bayerisch-Eisenstein ich sehr gerne besuche.
Unter den Autoren findet man in erheblichem Maße Dichter, betont Jan Mareš und hebt insbesondere die Lyrik des Böhmerwaldes hervor. Wie wir in seiner Aufzählung gehört haben, ist er auch vor problematischen Autoren nicht zurückgewichen. Wie etwa vor Hans Watzlik, der wegen seines Nationalismus als kontrovers gilt.
Ich habe mich bemüht, dies menschlich zu betrachten, das heißt den Menschen als eine integrale Entität, als eine Einzelperson zu begreifen. Bei Watzlik sind manche Sachen zu verstehen, denn sein Vater stammt aus dem tschechisch-deutschen Grenzmilieu und seine Mutter war eine sozusagen gebürtige und leidenschaftliche Deutsche. Dies war wahrscheinlich der Grund, warum er sich dem Deutschtum zuwandte. Dem Deutschtum und Narzissmus wandten sich leider viele der hiesigen Autoren zu. Es war ein sehr naiver Glaube und die Strafe dafür war wohl auch deswegen so schwer.
Die Sammlung wurde ursprünglich als ein Buch vorbereitet. Das Buch, eine Auswahl der interessantesten Literaturstücke, befand sich sogar schon fast vor der Herausgabe. Der Verlag war jedoch klein und erschrak vor diesem Projekt. Jan Mareš hat es jedoch stets zur Verfügung und schließt eine Buchform nicht aus.
Aber sonst glaube ich, dass das Internet gegenüber dem Buch gerade den Vorteil hat, dass darin eine unendliche Menge Daten vorkommt. Und es freut mich, dass die Datei für die Zukunft offen bleibt, denn die Möglichkeiten sind unendlich.
Das Internet ermöglicht nicht nur, immer neue Informationen hinzuzufügen, sondern auch, der Seite der Rezipienten,
auf das Gelesene sofort zu reagieren.
Těch ohlasů je poměrně dost a čekám i korektury, to znamená, budu rád, když mě upozorní nějaký uživatel na to.
Es gibt relativ viele Reaktionen. Ich erwarte auch Korrekturen und es wird mich freuen, wenn mich jemand darauf aufmerksam macht, was dort fehlt oder was dort ergänzt werden kann. Ich bekomme häufig persönliche Briefe und Zeugnisse, die wohl einen größeren Wert als das haben, was ich gemacht habe.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, Jan Marisch und sein einzigartiges Werk, das er der Böhmerwald-Literatur gewidmet hat. Für diejenigen, die sich selbst seine Internetseiten ansehen möchten, wiederhole ich noch einmal die Adresse. Also http://platon.cbvk.cz/kniha. Und das war's für heute. Aus Prag verabschieden sich von Ihnen
Olaf Barth
und Margareta Maurova.
Damit ist die heutige Sendung beendet. Sie hörten Radio Prag, die Sendung eines tschechischen Rundfunks fürs Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7340.